Dieser Podcast wird unterstützt mit Wetterspenden von Rocket Science, Thomas Rave, Blaubeer Jens, Kufex, Revor und Kinocast sowie allen denjenigen, die anonym gespendet haben. Vielen Dank auch an alle diejenigen, die unseren MSN Affiliate Button auf fortsetzungvolk.net genutzt haben. Ihr hört, Fortsetzung folgt. Der Podcast über Serien und so. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Fortsetzung folgt. Ja, es ist diesmal Fortsetzung folgt und nein, es ist nicht Lost Unlocked und ja, es ist jemandem aufgefallen, aber er hat die Outtakes nicht gehört, aber die gibt es hier offiziell auch nicht, also kann ich auch nichts dazu sagen. In dem Sinne, ihr hört die Folge Es wird ein Mädchen. Mit dabei sind diesmal die Annemarie. Hallo Annemarie.
Hallöchen.
Der Alex. Hallo Alex.
Ja, schönen guten Tag, guten Tag.
Und der liebe Erik.
Ja, Tagchen, Tagchen.
Wir haben diesmal auch wieder ein paar nette Serien ausgesucht, die es sich lohnt zu besprechen. Zum einen Bates Motel sieht Lerchenberg. Ja, ihr hört richtig, Lerchenberg ist schon bei uns. Und Kommissarin Lund Staffel 3, wohlbemerkt.
Oh, sag nochmal Lerchenberg, Daniel.
Was ist denn bei Lerchenberg schon wieder verkehrt gewesen?
Das ist auch so ziemlich warm.
Lerchenberg.
Du bist ein Sachse, ey. Lerchenberg mit Lerchenberg.
Lerchen. Also, wie Alex schon richtig ausgedrückt hat, natürlich sagt man auf dem Lerchenberg, Lerchenberg, also Lerchenberg jedenfalls. Sascha Hehn und so, ja, erinnert euch, ihr werdet sehen. Und am Ende gibt es noch eine kleine Überraschung. Es gibt mal wieder eine kleine Serienvorstellung, eine Retro-Serie. Was wird noch nicht verraten, also müsst ihr bis zum bitteren Ende durchhalten. In diesem Sinne. Dann, bevor wir zu den News kommen, eine Frage in die Runde bzw. an die Hörer. Ich weiß nicht, ob ihr es gerne hättet oder auch nicht. Ihr müsst es mal dann in die Kommentare schreiben bzw. mir eine Mail schreiben. Sollen wir weiterhin, sagen wir mal, zu 100% US-Serien vorstellen, die dort angelaufen sind? Oder hättet ihr vielleicht auch Interesse, immer mal ein, zwei Serien mit reinzunehmen, die ihr sofort bei uns in Deutschland auf DVD kaufen könnt, weil das würde mich mal interessieren. Nachdem würden wir halt, wie gesagt, auch mal auch sowas mit reinnehmen. Heute sind zum Beispiel insgesamt sogar 3 Serien dabei, die ihr sofort auf DVD kaufen könnt, weil es gibt ja genügend, die sammeln und am Schrank stehen haben und dann noch 10-mal angucken. Würde mich interessieren. Wie gesagt, schreibt es in die Kommentare rein oder schickt mir einfach eine Mail an podcast@fortsetzungfolgt.net.
Das wäre dann aber nicht zusätzlich, sondern anstatt einer
genau, anderen. Genau, also wie gesagt, dann kommt halt, wir suchen natürlich dann auch Sachen aus, jetzt nicht die hornalt sind, sondern Lerchenberg ist ja mehr oder weniger auch brandaktuell. Und dann gibt es auch noch ein paar, die ich noch im Hinterkopf habe. Unter anderem auch eine, das ist nicht der Lost-Film, aber da spielt jemand mit, der bei Lost ja mitgespielt hat. Einer der Hauptcasts. Ne? Und mir persönlich war sie vorher noch nicht bekannt. Das wären also auch trotzdem neue Serien, aber halt Sachen, die es momentan sofort als DVD verfügbar ist. Ob es jetzt nur in Deutschland oder auch so als UK-Import, weiß ich noch nicht. Könnt ihr ja auch mit reinschreiben.
Hat Walt eine Serie bekommen? Oder?
Nein, aber der Hund. Es wird Lassie neu verfilmt und die Serie heißt Vincent. So, in dem Sinne, bevor wir noch weiter rumschwafeln hier, wir haben ein paar News von mir zunächst. Wie immer, ganz kurz und schnell. Zum einen, wer es gemocht hat, ich habe noch nicht reingeschaut, aber ich habe es die erste Staffel sehr gern geguckt. Deswegen empfehle ich sie auch hier brennend nochmal neu. Sagt man brennend? Nee, flammend, wie auch immer. Men at Work gibt es, die zweite Staffel läuft gerade an. Dann...
Moment. Das war keine News von mir. Das wollte ich auch erzählen. Ich habe auch die erste Folge von der zweiten Staffel gesehen und hatte ja eigentlich die letztes Jahr die Folgen nur so, ja, nebenbei ist ganz okay. Aber ich habe mich so weggehauen vor Lachen jetzt. Ey, das ist ja so toll. Also meiner Meinung nach haben die sich nochmal gesteigert. Das ist keine Hochlands-Comedy-Serie, aber es unterhält sehr, sehr gut. Und das wollte ich auch nochmal erwähnen. Man at Work, auf jeden Fall sehenswert.
Dann werde ich mich drauf freuen. Dann werde ich unmittelbar nach der Aufnahme wahrscheinlich die erste Folge, ich weiß gar nicht, wann das immer ausgestrahlt wird in den USA. Ich glaube, es gibt bis jetzt, zum Zeitpunkt der Aufnahme gibt es halt nur einen. Aber ich habe es sehr gemocht. Ich mag den ganzen Cast. Das ist ein sehr sympathisches Ensemble. Dann... Alex, wie gesagt, ich habe es schon mal angedeutet, wird sich tierisch drauf freuen. Er hat zwar die erste Staffel nicht geguckt, aber er will unbedingt die zweite gucken, sage ich es einfach mal so. Continuum geht ab 21. April weiter, beziehungsweise wenn ihr den Podcast hört, entweder an dem Sonntag, beziehungsweise ihr habt es schon etwas später gehört, unmittelbar danach. Dann Wir hatten es im letzten Podcast schon angesprochen. The Big C, die vierte Staffel, die Finale, eine Mini-Staffel, geht ab 29.04. los. Nur um das nochmal einzutüten. Erik, wie sieht es bei dir eigentlich bei Suits aus? Bist du da auf dem Laufenden?
Da geht es jetzt irgendwie am 16.04. mit der zweiten Staffel weiter auf Fox.
Und am 16. Juli geht nämlich die dritte Staffel weiter. Bin ich schon tierisch gespannt drauf, weil macht richtig Spaß. Und
was, auch im, Juni, Deutsch.
Ja. Was auch im Juni weitergeht, und da bin ich ein bisschen überrascht, weil ich habe keine Ahnung warum, Falling Skies Staffel 3. Geht an uns vollkommen vorbei. Einige von unseren Hörern mögen das. Ich weiß das. Warum jetzt? Ja, ich kann es immer noch nicht so ganz nachvollziehen. Mal sehen. Vielleicht kommt es irgendwann mal auf Deutsch, auf DVD raus oder kommt schon raus. Da gucke ich nochmal rein. Aber irgendwie so richtig gefällt es mir eigentlich nicht. Und dann, Anne-Marie, bei mir ist jetzt endgültig, ich bin bei 2, 3 Folgen am Ende immer eingeschlafen. Smash ist jetzt von meinem, wie sagt man, Sendeplan quasi verschwunden. Ich guck's nicht mehr. Es langweilt mich. Ist nicht mehr mein Ding. Du hast es ja schon mal angedeutet. Es wird jetzt, glaube ich, Samstag oder Sonntag ausgestrahlt in den USA, was ich aber dann trotzdem wärmstens empfehlen kann und was richtig viel Spaß macht, im Gegensatz zu Smash Staffel 2, ist Nashville. Da bin ich nochmal immer auf den Laufenden, wobei ich jetzt auf eine Tatsache aufmerksam gemacht wurde, die mir die ganze Sache ein bisschen verdirbt, denn ja, unsere Penitier hat ja einen Boob-Job machen lassen.
Das habe ich auch gesehen.
Und das richtig mies und irgendwie...
Was heißt mies? Naja.
Ja doch, du also musst mal gucken. Also da sieht jedenfalls, ich bin darauf aufmerksam gemacht worden und da guckst du jetzt ein paar Mal hin, die hat so ein Loch in den Brüsten oder zwischen den Brüsten. Das ist irgendwie unschön anzusehen.
Ja, ich mag ja sowas auch nicht. Aber zum Thema Smash habe ich noch was. Ich habe hier nämlich was.
Die Staffel 1.
Eine DVD-Box zum Verlosen. Ich habe das ja auch als Rezensionsexemplar bekommen. Ich bin aber momentan noch nicht dazu gekommen, die zu schauen. Ich würde vorschlagen, wir setzen die Verlosung jetzt einfach mal in Gang. Und bis zur nächsten Folge habe ich dann mal Smash geschaut und kann was drüber erzählen. Und dann können wir auch schon den Gewinner ziehen in der nächsten Runde. Habt ihr, die ihr Smash geschaut habt, irgendeine coole Frage?
Nee, wir machen mal keine Frage, die unbedingt Smash-related ist, weil macht ja keinen Sinn.
Aber einfach Kommentar schreiben.
Nee, kein Kommentar. Diesmal, ihr schickt mir bitte eine E-Mail mit Serienempfehlungen, die's fangen wir mal so an, schon auf DVD gibt. Kann Miniserie sein, kann irgendwas Laufendes sein, irgendwas, was euch gefällt, was ihr vielleicht schon gesehen habt. Und aus den Einsendungen ziehen wir dann, ihr könnt natürlich auch in die Kommentare auf fortsetzungfolg.net reinschreiben. Hauptsache, es kommt irgendwie an. Ansonsten E-Mail, gewinnspiel@fortsetzungfolg.net mit euren,
nochmal in die Shownotes.
Genau, rein, ne? Mit euren Serienempfehlungen, beziehungsweise in die Kommentare direkt. Bleibt euch gleich und unter den Einsendungen, wir werden die dann kurz vorstellen beim nächsten Mal, was alles so eingesendet worden ist. Und dann wird in Echtzeit quasi verlost. Wir machen wieder eine ganz komplizierte Liste, wobei das tolle Ziehungsgerät von Erik dann entsprechend das auslost.
So. Also, und da gibt es dann die Original-Staffel 1 eingepackt, die bleibt auch eingepackt. Inklusive Bonusmaterial, Musikvideo, Touch Me, Gag Reel, Song and Dance, Deleted Scenes, Behind the Scenes und Behind the Music, Magic and Marilyn. Und das Ganze in Deutsch, in Englisch. Und mit deutschen Untertiteln, wenn ihr wollt und wenn ihr könnt.
Und wie gesagt, erste Staffel lohnt sich wirklich, weil die war damit wirklich klasse. Staffel 2, naja, schauen wir mal.
Wann nehmen wir die nächste Sendung auf? Also heute, was ist da?
In zwei Wochen.
Das weiß ja der Hörer nicht, weil der hört es ja dann eher.
Am 25.
Genau. Also ihr müsst bis zum 25. 19 Uhr irgendwie das eingeschickt haben, dann werdet ihr mit erfasst. Genau. Einsendeschluss sozusagen.
Und ansonsten seid ihr zu spät und der eine, der dann was geschickt hat, der gewinnt automatisch. So, das war's von mir auch.
Ganz kurz, ja, Smash, gucke ich auch nicht mehr weiter. Also ich habe das ja schon vor einigen Folgen gesagt, dann ist das ja aber immer so, ach naja, gut, Sonntagabend, ganze Woche ist durchgeguckt, nichts mehr übrig, guckst du halt doch nochmal. Aber na, die Charaktere, die sind so schlimm, da nervt mich jetzt so viel. Ich habe es jetzt auch aufgehört, das wird auch nicht mehr geguckt. Was ich auch nicht mehr gucke, wir hatten ja vor 2 Monaten rund The Following gesprochen, da waren wir ja recht begeistert. Dann hat das relativ schnell abgeflacht, aber ich habe gedacht, komm, Kevin Bacon, Kevin Williamson, mach die Regie, guckst weiter, gibt's noch eine Chance, aber ist jetzt bei mir nach 9 Folgen auch vorbei, also... Die Charaktere, es ist also ein Durcheinander und eigentlich wollen die es immer noch was draufsetzen, aber es ist einfach nur ganz albern und überhaupt nicht mehr spannend für mich. Ich habe auch überhaupt, bis auf Kevin Bacon, habe ich keine Identifikationsfigur oder irgendjemand, wo ich sage, das reißt mich jetzt mit und deshalb ist es jetzt auch Following für mich gestrichen.
Ja, zu Following noch was? Following wird ab Juni bei RTL Crime laufen. Ja. Ab dem 6. Juni, donnerstags 20.15 Uhr zeigt RTL Crime die 15 Episoden der Serie jeweils immer an dem Donnerstag. Und in den USA ist ja bereits eine zweite Staffel bestellt und das wird dann auch dort laufen.
Yay, guckt euch's an.
Wir haben einen Hörertipp bekommen und da weiß ich gar nicht, Erik, guckst du das zufällig? Lillehammer auf TNT-Serie oder so, glaube ich.
Ich habe es gesehen, dass das läuft und ich habe auch den Kommentar gesehen und ich habe dann aber gesehen, dass da momentan schon irgendwie die, weiß nicht wie vielte Folge ist und ich dachte mir, na wenn ich das anfange, dann muss ich es von vorne anfangen. Ich guck mal, vielleicht haben die nochmal so einen Rerun. Das ist ja bei den TNT und bei Fox und sowas hier in dem Sky-Paket, ist ja so, die zeigen dann manchmal die ganze Serie zu einem bestimmten Termin, also wie bei Suits zum Beispiel immer montags 20.15 und wenn die dann durch sind, dann läuft die nochmal irgendwie dienstags nochmal, fangen sie von vorne an irgendwie dann aber später und ja, vielleicht machen die das hier auch, dann werde ich es mal aufnehmen.
Also ich hatte ja schon geschrieben, gut sein, oder? Genau, ich hatte ja schon geschrieben, ich warte auch auf die DVD irgendwie, weil ich gucke es auch lieber so am Stück dann nochmal, aber vom Setting her klang es interessant, auch wo die Meinungen dann ein bisschen auseinandergehen, die einen finden es total langweilig, die anderen sind total begeistert. Schauen wir einfach mal, steht auf der Liste, sobald es irgendwie verfügbar ist, werden wir es entsprechend auch bestimmt noch besprechen. Oder ich werde es meinen Mitstreitern quasi aufs Auge drücken.
The Killing war ja eigentlich nach 2 Staffeln quasi abgesetzt oder nicht verlängert worden. Aber ich glaube, darüber sprachen wir auch schon, dass es jetzt doch eine 3. Staffel gibt. Und das Datum ist bereits bekannt. Der 2. Juni wird die neue Staffel starten, am 2. Juni mit einem neuen Fall, mit neuen Sachen. Einige Zeit ist vergangen nach dem Rosie Larson Case und ich bin schon sehr gespannt, was wohl kommt.
Ähnliches Strickmuster, es gibt die Serie The Unforgettable oder Erik, das hast du glaube ich eine Weile weitergeguckt, wenn ich mich recht entsinne. Du darfst mich eines Besseren belehren.
Nicht so viel weiter.
Da kommt jedenfalls jetzt in Deutsch auch wieder die DVD raus. Da gucke ich nochmal rein, weil da fand ich den Piloten ganz nett zwar, aber hab da nicht richtig weitergeguckt. Werde ich euch auf dem Laufenden halten. War es auch so, erste Staffel eigentlich abgesetzt und dann wiederbelebt und dann doch noch in die zweite wieder überführt worden. Ja, ist eine lustige Praxis da in Amerika. Wird er bei uns, wenn es vergraben ist, wird es auch weg sein. Nur mal gucken.
Okay, dann News nicht wirklich, aber ich wollte nochmal was dazu sagen, dass ich ja die Neustarts dieses Jahr eigentlich nicht so toll fand, aber einige Comedy-Serien es dann doch mein Herz geschafft haben, unter anderem The Mindy Project und da war jetzt die aktuell... Was? Das war lustig, das ist lustig, das ist charmant. Das
also Eva guckt es ja auch, so viel muss ich zugeben, aber ich mag es irgendwie überhaupt nicht. Also es ist nicht mein Humor, sag mal.
Aber so. Nur wegen des Berufs.
Aber vielleicht, scheiß Ärzte.
Nein, aber es ist charmant, es ist irgendwie total abgefahren. Und jetzt die neueste Folge, gab so einen herzigen Moment, wo ich dachte, ach, endlich. Und ach, das ist so schön. Und dann gab es jetzt auch das Staffelfinale von Go On, Matthew Perry-Serie. Und ganz toller Abschluss. Und ich hoffe so sehr, dass es weitergeht. Also das ist was ganz was Feines. Wenigstens irgendwas aus dieser Season mitgenommen, nachdem der Rest ja nur wirklich war.
Ich überlege auch gerade, was bei mir so hängen geblieben ist, aber so richtig viel, also bis auf so Kleinigkeiten, dieses Borgen zum Beispiel oder Weißensee.
Aber das ist ja nichts Neues.
Ich wollte gerade sagen, das ist ja nicht wirklich was Neues. Ist es momentan echt ein bisschen mau an Serien, die man unbedingt weiterguckt? Naja, aber es kann ja auch Jahre geben, die halt schlechter sind.
Ja, dafür wird es ja jetzt im April, Mitte Mai, werden ja dann erstmal alle, also wie es mit den jetzigen Serien weitergeht, bekannt gegeben. Und dann kommen schon langsam die neuen Piloten und die Neustarts dann für September. Und dann geht das alles wieder von vorne los.
Aha, der ganze Ärger.
Der ganze Ärger, genau. Und dann meine letzte News, obwohl auch nicht wirklich News, sondern Ding, Ding, Ding. Our Weekly Veronica Mars Update. Ja, genau, Veronica Mars gibt immer noch den Film. Jetzt zum Zeitpunkt der Aufnahme, jetzt finde ich, mein Tab nicht hier, 5,1 Millionen Dollar per Kickstarter gesammelt. Es sind noch 32 Stunden to go. Ihr könnt natürlich auch, das ist jetzt erst seit ein paar Tagen neu, also bisher war es ja immer mindestens $10 spenden und dann kriegst du irgendwas und jetzt haben sie es für $1. Also wer nur etwas Gutes tun will, aber die Serie jetzt gar nicht so prall findet, aber halt einfach dabei sein will, kann $1 spenden.
Hast du denn dein Paket schon bekommen?
Nein, das gibt's doch erst nächstes Jahr, wenn der Film fertig ist.
Ist der wohl noch nicht fertig, der Film? Das dauert jetzt schon ewig. Wie lange brauchen die denn?
Annemarie hat so viel gespendet, sie spielt Veronica Mars.
Wahrscheinlich.
Aber genau, das ist ja auch ganz toll. Man bekommt jeden Tag mindestens eine Mail. Ich glaube, heute kamen drei.
Spam nenne ich sowas.
Ja. Nein, von Rob Thomas, von dem Creator. Und heute stand tatsächlich drin, dass alle auf der Homepage dann, alle, die gespendet haben, wow, da vermerkt sind. Ja. Yeah.
Also da würde ich auch $30 hinlegen.
Ja, das ist ein Dollar reicht, ich sag das doch.
Wow.
Ja, auf jeden Fall voll schön. Morgen machen sie zum, also wenn dann die Deadline abgelaufen ist in Austin, glaube ich, also da, wo Rob Thomas herkommt, der hat da so ein Kumpel, hat da eine kleine Bar und da hat er so, ja Mensch, wer vorbeikommen will, und jetzt haben sich tausende von Leuten angemeldet und er versucht immer, er schreibt immer, es ist wirklich nur ich. Und so ein Kamerateam von, der macht so eine Dokumentation halt nebenbei für die Entstehung des Films. Und alle denken, Kristen Bell kommt bestimmt oder sonst was für Darsteller. Und er immer nur, nein, nein, nur ich bin da. Es gibt doch nichts. Ich zeige auch,
diese sogenannten Facebook-Partys, die dann so eskalieren.
Ja. Er hat da noch ganz süß geschrieben, ich reise auch nicht in die Zukunft, um einen Teil des Films, der jetzt natürlich noch nicht gedreht ist, um einen Ausschnitt zurückzuholen, um den euch zu zeigen. Also das
da haben auch die Leute gelesen, was, er zeigt einen Ausschnitt.
Ja, genau. Also ich bin echt gespannt.
Der Daniel hätte das gelesen, ne? Der liest ja nur die Halben sagen.
Ja, auf jeden Fall so viel dazu. Veronica Mars, ich glaube, im Juni wird angefangen zu drehen. Im Juli sind sie auch auf der Comic-Con in San Diego.
Santiago de Chile.
Ja, genau. Und genau. Ich werde euch auf dem Laufenden halten. Nein, das war's dann.
Ach so, ich dachte, wir hätten uns jetzt ein bisschen abgewechselt. Aber gut, ganz kurz, Mike und Molly startet ab Mai beim ProSieben Comedy-Dienstag, weiß nicht, ob wir es schon hatten. Game of Thrones ist.
Warte mal ganz kurz, Mike und Molly unbedingt gucken, ist eine der Serien, die ich wöchentlich oder relativ regelmäßig wirklich gucke und immer noch nett finde. Ist so Richtung, ich würde sagen, King of Queens Humor, also wer das mochte, geht so in die Richtung. Macht Spaß, sind auch zwei Dicke dabei, also ist irgendwie wirklich nett.
Ich finde es bloß ein bisschen ungünstig jetzt. Also der Comedy-Dienstag soll dann so aussehen, 20.15 Uhr, Two and a Half Men, Wiederholung, 20.45 Uhr, Two and a Half Men, Wiederholung, 21.15 bleibt für Two Broke Girls, 21.45 Don't Trust the Bee in Apartment 23 und dann erst 22.15 Mike und Molly. Da hätten sie lieber vielleicht eine Two and a Half Men Folge rausschmeißen sollen und das nach vorne setzen oder so. Ist natürlich schlecht, jetzt so eine neue Serie so im fast schon Nachtprogramm da zu verramschen.
Das stimmt, aber die Entscheidungen werden einsam getroffen und man weiß nicht warum.
Ja, ansonsten Game of Thrones hatte ich ja gerade schon angefangen. Am ersten Wochenende, als die erste Folge der dritten Staffel gezeigt wurde, haben 6,7 Millionen Zuschauer dafür bezahlt bei HBO. Das ist ja Pay-Per-View gewesen, die Erstausstrahlung. Und das ist ein grandioser Erfolg gewesen, deswegen sofort vierte Staffel bestellt. Und ich muss sagen, der Staffelauftakt der dritten Staffel gefällt mir wesentlich besser als das von der zweiten Staffel. Der Auftakt ist schon richtig Hammer. Dann habe ich noch ein bisschen was Lustiges. Geht zwar jetzt nicht direkt um TV-Serien, aber vielleicht habt ihr es auch gehört. Justin Bieber. Annemarie, jetzt musst du so schreien, so. Ah. Warte, wir probieren es nochmal. Justin Bieber. War in Deutschland und hatte da Probleme beim Zoll, nämlich er hat ein kleines Äffchen, das heißt Melly, und das ist in München am Flughafen konfisziert worden, weil er nicht die notwendigen Papiere hatte für, da brauchst du irgendwie, damit es nicht in Quarantäne geht. Jedenfalls haben die das nun da behalten und in den USA hat sich der Talkmaster Jimmy Kimmel etwas darüber lustig gemacht, dass Justin Biebers Affe jetzt in Deutschland geblieben ist und hat da skandiert, Deutschland gibt den Affen zurück oder wir killen David Hasselhoff. Genau. Zwei war es noch. Ihr kennt ja vielleicht die Zeitschrift Musik Express oder jetzt heißt es, glaube ich, nur ME abgekürzt. Da wird jetzt eine Spin-Off-Zeitung rauskommen, die heißt ME.Movies. Und da geht es nicht nur um Filme, sondern eigentlich mehr oder weniger hauptsächlich um TV-Serien. Und ja, erste Ausgabe ist Quentin Tarantino drauf zu sehen und ja, Christoph Waltz. Kann man sich, glaube ich, mal geben. Eine DVD liegt auch bei mit dem Film Half Nelson mit Ryan Gosling. Und wie bei Christoph Waltz nicht. es gibt auch, wird auch eine iPad-App dazu geben für 4,49 Euro. Und da ist dann der Heftinhalt dort aufbereitet. Die Zeitung selbst gibt es für 6,90 Euro und wird erscheinen demnächst. Ach nee, am heutigen Donnerstag, also sprich heute, wenn wir aufnehmen. Werde ich mal kaufen.
Vielleicht mal noch das Datum, welcher heute ist.
Der 11. Werde ich mir mal kaufen und euch berichten, ja. Und ein was noch, jetzt bin ich mir nicht sicher, ob wir das schon hatten. Wir hatten ja auf jeden Fall schon berichtet, dass eine Serie Zombieland rauskommt, quasi als Spin-off zu diesem Kinofilm, den es mal gab. Und da wird es jetzt eine besondere Aktion geben, nämlich bei Love Film wird man die erste Folge kostenlos sehen können. Und da wird dann halt gemessen, wie viele Leute das interessiert hat und wird dann eventuell dann eine Serie draus produziert.
Für alle oder nur die so ein Love Film Abo haben?
Wahrscheinlich musst du dir die Amazon-Tochter Love Film stellt seinen Nutzern, also den an dem gleichnamigen Spielfilm angehen. Ja, da gibt es ja immer mal so Mitgliedschaften, wo du mal hier so etliche, irgendwie so ein halbes Jahr für pauschal kleines Geld oder so, kann man ja mal zuschlagen oder hier so ein Testabo.
Naja, also ihr seht, das war's an News heute mal mehr oder weniger kurz und schmerzlos. Kommen wir also zur ersten Serie des Abends und die ist aus zweierlei Hinsicht ein bisschen interessant. Zum einen der Titel Bates Motel, und wer am Anfang beim Piloten quasi etwas aufpasst, der wird sehen, dass da auch die Psycho-Anspielung mit dabei ist, denn es gab auch mal einen Prequel, also eine Vorgeschichte zu dem Film Psycho, nämlich der hieß im gleichnamigen Titel Bates Motel, was ich jetzt natürlich nicht weiß, inwiefern damals der Film von Alfred Hitchcock, also beziehungsweise wo er Regie geführt hat, wie viel Bates Motel damit nochmal zu tun hat oder ob das einfach nur eben dieses Hotel ist.
Aber es ist doch ganz klar, dass es eine Vorserie ist, Vorgeschichte von dem Film.
Ah, was meinst du jetzt, Alex? Verstehe ich nicht.
Nee, es kam mir so gerade so rüber, als wäre das für dich was Neues gewesen, dass das jetzt so eine Vorgeschichte zu einem Film wäre.
Nee, also es gab diesen Film, eindeutig. Der war die Geschichte zu Psycho, der Vorgeschichte, egal.
Ja, nee. Gehen wir mal los.
Genau. Also, Psycho war ja schon damals relativ tough und Bates Motel wird uns Anne-Marie erstmal vorstellen und dann werden wir unseren Senf dazugeben, ob das nun was Spannendes ist oder eher nicht so richtig spannend ist.
Genau, Bates Motel, die Hauptakteure, Hauptdarsteller, die wir kennenlernen, sind Norman Bates und Norma Bates, Sohn und Mutter im Piloten, und ich denke, das kann man sagen, weil sonst würde die Handlung nicht diesen Weg eingehen, passiert auch in den ersten 3 Minuten, stirbt der Vater, der Familienvater, die beiden sind quasi dann allein und Norma beschließt, ihren Sohn zu packen und, wie wir später erfahren, mal wieder umzuziehen. Sie kauft ein Motel in Oregon, in einer Kleinstadt, passend zu dem Motel gibt es dazu dann noch ein großes bisschen verkommenes Haus, wo die beiden einziehen, und die beiden bringen das Motel auf Vordermann. Das ist so dieses Grundsetting. Also eigentlich genauso, wie man sich vielleicht auch Psycho vorgestellt hat, dass eben der kleine Norman da mit der Mutter alleine, also so habe ich habe nie diesen Vorfilm gesehen.
Hä?
Er dann, was? Nee.
Was? Du hast nie Psycho gesehen?
Doch, nein, aber diesen Quatsch. Vorfilm.
Bates Motel, der heißt genauso.
Bates Motel. Habe ich, also bitte. Also das sollte man vielleicht dazu sagen. Aber selbst wenn man es nicht gesehen hat, denke ich, kommt man jetzt mit der Serie auch super klar, weil es natürlich schon irgendwie ein Prequel sein soll, aber
in der Jetztzeit spielt und deswegen eigentlich doch keins ist.
Was? Das fand ich ganz toll.
Was fandest du ganz
toll? Das hast du der Annemarie echt die Show verdorben.
Nein, nicht, aber ich, also, na okay, sagen wir es halt. Also in den ersten Minuten oder locker die erste Hälfte des Piloten wird nicht so ganz klar, in welcher Zeit wir sind. Denn eigentlich, Psycho ist ja angesiedelt in den 60er Jahren und das macht für mich, ich habe eigentlich gar nicht groß drüber nachgedacht, aber eigentlich macht das für mich so den Eindruck, ja okay, wir sind jetzt nicht in 2013, weil irgendwie gerade Norman ist 17 Jahre alt, steht aber auf ältere Filme, also guckt Schwarz-Weiß-Sachen im Fernsehen, dann sieht das alles jetzt nicht so up-to-date irgendwie aus, aber dann gibt es plötzlich eine Szene, wo wir Jugendliche sehen, die Smartphones in der Hand haben. Und da hat es, oh, vielleicht war ich einfach zu spät dran, aber da hat es erst bei mir Klick gemacht, Mensch, wir sind ja dann doch in den 2000er Jahren und nicht mehr 1960, 70 oder wie auch immer. Aber wenn du das jetzt schon so verraten willst, also für mich war das ein super Catch da im
echt?
Piloten.
Nee, überhaupt ja. Nicht, das war mehr so,
echt?
Nee, also, aber wir sind
unterschiedlich. Also ich muss da der Annemarie mal recht geben, weil das war nämlich so, dass die da mit dem schönen, wunderschönen alten Strich 8 angefahren kam Und da hast du gedacht, die sind in den 70ern und dann saß er da ja mit seinem iPod da rum und habe ich mich auch gewundert.
Ja, genau. Beide. Yay. Genau, die Mutter, hier ist so ein fancy altes Auto, wo du gerade sagtest.
Strich 8.
Strich 8, ganz genau. Nochmal ganz kurz zum Setting. Die wohnten eben mit dem Vater zusammen in einem Haus, beschließen jetzt wegzuziehen. Und sie sagt ihm aber gar nicht so richtig, wohin. Er muss dann die Augen geschlossen halten. Und dann gibt es so eine für mich sehr entscheidende Szene, eine Präsentation des neuen Umfeldes, wo sie jetzt leben. Also sie schafft ihm aus, den Auge zu stellen. Noch nicht gucken. Und dann legt sie sich halb auf die Motorhaube des Strich 8 Autos und macht so tata, also wirklich wie so, also es wirkte eher wie irgendwie frisch vermähltes Ehepaar oder so. Hier, guck mal, Schatz, was ich für uns besorgt habe. Und nicht wie die Mutter eines Teenagers, die gerade eigentlich trauen sollte um ihren verstorbenen Mann. Also das sind schon erste Ansätze, eben dieses, dass das keine ganz normale Mutter-Sohn-Beziehung ist, hat man da schon feststellen können, oder fand ich jedenfalls. Im Piloten kommt es zu einer einschneidenden Begegnung mit Keith Summers, dem Vorbesitzer des Motels, des Grundstücks, eben allen, was die Bates jetzt besitzen. Er ist ein in die Jahre gekommener, ziemlich, ich will nicht sagen, versoffener Mann, aber der macht jetzt keinen wirklich netten Eindruck und sagt, hier, das ist meins und hier hast du mir geklaut und ich werde mich rächen und Also bedroht die auch ein bisschen. Und kurze Zeit später kommt es, ich bin mir jetzt nicht sicher, wie viel wir jetzt erzählen sollten, aber eigentlich stützt sich darauf ja die ganze erste Staffel.
Ja, du kannst schon, als den Piloten kannst du schon erzählen, weil ich fand das jetzt nicht so, dass ich sage, alles gespoilert, dadurch wäre es dann ruiniert.
Okay, also es kommt
auf meine Verantwortung.
Ja, also er verschafft später am Abend Zugang in das Haus der Bates und Norman ist gerade auf einem, also er ist unterwegs, Norma ist alleine und es gibt ein kurzes Streitgespräch zwischen den beiden, also er bedroht sie und sie ist ja eigentlich schon irgendwie eine sehr taffe Frau und will sich da nicht unterkriegen lassen und er schafft es aber, sie zu überwältigen und vergewaltigt sie. Das geht ein ganzes Stück und ist schon sehr bedrückend und aber bevor, also er verletzt sie, sie blutet und bevor aber noch Schlimmeres passieren kann, kommt Norman glücklicherweise nach Hause, rettet sie, indem er ihn von Norma wegdrückt und mit einer Glasflasche erstmal überwältigt. Entschuldigung. Er überwältigt ihn und die beiden wollen kurz überlegen, was sie wohl machen. Er geht aus dem Zimmer, oder? Und sie, ich bin mir gerade nicht so sicher, ist schon viel.
Ja, er geht so raus. Auf jeden Fall. Ende ist er hinüber.
Ja, er ist hinüber, sie ersticht ihn und nicht nur einmal, also nicht Notwehr, dass sie jetzt einmal mit dem Messer kurz zusticht, sondern wirklich
im Stile einer bekannten Badezimmerszene eines darauffolgenden Films.
Genau, also wirklich 20 Mal schön in den Brustkorb reingestochen. Also sie lässt da wirklich ihre Angst, ihre Wut, alles, was er ihr genommen hat, da freien Lauf.
Annemarie, der ist 20 Mal in das Messer gelaufen.
Oder so. Das ist ja, er war halt sehr dumm da. Das konnte man schon von vornherein sehen. Ja, und das bringt jetzt natürlich so ein bisschen, was machen wir jetzt? Also Norman will eigentlich zur Polizei gehen, ist natürlich eigentlich auch gerechtfertigt, denn hey, der ist in unser Haus eingedrungen, der hat dich vergewaltigt, der hat dir Schaden zugefügt, er ist dann eben in das Messer gelaufen, alles okay. Und sie meint aber, nein, das können wir nicht machen, selbst wenn ich freigesprochen werde oder ähnliches. Was wirft das hier für ein Licht auf unser Motel, wenn es gleich heißt, ja, die Besitzerin ist eine kaltblütige Killerin, das können wir nicht machen. Also, weiß sie natürlich auch, sie ist Normans Mutter, er mag sie auch, er nennt sie übrigens immer nur Mother, also nicht Mom oder irgendwie gefühlvoll, sondern immer nur Mother. Und also er mag sie und er will ihr natürlich alles recht machen und sie ist sehr gut darin, ihm Schuldgefühle einzubläuen und sie überzeugt ihn dann davon, dass sie eben ihn loswerden müssen und werfen ihn zunächst erstmal in einem der Zimmer im Motel in eine Badewanne und ja, da kommt es dann eben noch, ich will ja jetzt nicht alles erklären. Ja, was sollte man jetzt noch erzählen? Also irgendwann kam die Polizei vorbei? Ich weiß es nicht mehr.
Einfach nur so, weil es Licht brannte und weil sie
gespielt
nett sind.
Genau.
Der
Sheriff. Also, ja, wer ist der Sheriff? Carbonell, der Mr. Eyeline, Carbonell. Mr. Eyeliner.
Da habe ich mich sehr gefreut, muss ich mal sagen.
Genau, also die beiden sind eben dabei, so in ihrer eher planlosen Vorgang haben sie den Toten in eine Waschmaschine. Sie haben den Toten in eine Badewanne geworfen, um aber diesen Weg vom Zimmereingang zur Badewanne, haben sie den ganzen Teppich mit Blut übersät und dann, oh nein, jetzt müssen wir den Teppich rausmachen. Und dann kommt Norma auf die schlaue Idee, ja, wenn wir jetzt hier den Teppich rausmachen, müssen wir aber in allen Zimmern den Teppich rausmachen. Also arbeiten die da die ganze Nacht in diesem Motelzimmer und reißen da die Teppiche raus. Wie er gerade sagt, es brennt Licht. Die Polizei kommt zufällig vorbei und die wissen noch nicht so recht, dass da jetzt jemand Neues wohnt und das Motel übernommen hat und denken natürlich, irgendwelche Einbrecher oder Jugendliche wollen da gucken, Mensch, was ist denn hier los? Und da das erste Auftauchen vom Sheriff, gespielt von Nestor Carbonell, der Richard Alpert aus Lost, worüber sich bestimmt alle gefreut haben. Die können sie eigentlich ganz gut abschütteln, also ihn und sein Deputy. Dann muss er aber plötzlich nochmal auf Toilette und geht natürlich ausgerechnet in das Badezimmer, wo der Tote in der Wanne liegt, um die Wanne ein Duschvorhang herum, kommt 2 Minuten später wieder raus, verzieht nicht wirklich eine Miene. Aber das finde ich ganz spannend, denn auch wir als Zuschauer wissen nicht wirklich, ob er ihn vielleicht gesehen hat. Also das finde ich ganz interessant, dass das noch so neutral nach außen gelegt wird. Ja, also haben sie den Toten, den werden sie dann irgendwann, wie entsorgen sie den überhaupt? Das weiß ich gerade gar nicht. Wo schaffen sie den hin?
Sie haben ihn in den See gekippt.
In den See gekippt, genau. Danke, Alex.
Ich wäre ja dafür, dass diejenigen die Serie vorstellen, die es auch geguckt haben.
Ich habe geguckt, aber es ist schon so lange her, es tut mir leid.
So vor 5 Stunden geguckt, von daher weiß ich jedes Detail.
Du kannst nicht nur den Trailer gucken, Annemarie. Das fällt dann auf, wenn du die Hausaufgaben nicht gemacht hast.
Nein, ich hab's doch. Ich hab's okay als erstes geguckt. Tut mir leid. Ja. Genau, das ist auch dann irgendwie der Aufhänger. Also es ist jetzt nicht so, dass wir vielleicht in jeder Folge erleben, wie Norma oder dann eventuell auch irgendwann ihr Sohn anfangen als Massenmörder wild durch die Gegend rennen und Leute umbringen, sondern wirklich Hopsala passierte Tod, ja.
Na, es gibt schon noch einen Cliffhanger dann zum Schluss, der eigentlich viel mehr verspricht als nur dieser Tode jetzt, fand ich jetzt persönlich. An den du dich nicht erinnern kannst, wahrscheinlich.
Nö.
Ja, macht ja nichts, kann ich dann nachher erzählen.
Ja, aber es ist nicht so. Denn, nicht Fun Fact, aber was ganz interessant ist oder was wir vielleicht allgemein sagen sollten, der Produzent hinter Bates Motel ist unter anderem Carlton Cuse. Ja, den kennen wir natürlich aus Lost. Der hat auch schon.
Aber der ist auch nur einer unter vielen und ich glaube, der ist auch mehr oder weniger nur drin, damit er ein bisschen.
Nein. Der ist, ich glaube, es gibt nur 2 ausführende Produzenten und er ist einer davon. Und was halt ganz 4 gibt's. Wikipedia sagt 4.
Ja, Wikipedia sagt bei mir sagt 5, aber egal. Müssen wir uns nicht drüber streiten, jetzt sind also ein paar mehr.
Er hält auf jeden Fall das Flaggschiff sehr hoch, denn er twittert fast jede Woche live zur Episode, beantwortet auch sehr viele Fragen zu. Finde ich ganz cool, dass er das macht.
Also ich muss ja sagen, ich fange mal an, mein Fazit dazu zu geben, weil sonst verstrickt sich Annemarie noch in ihren Ausführungen und das wollen wir ja nicht. Also, ich bin ja daran gegangen, wie gesagt, mehr oder weniger von dem, was Annemarie gesagt hat. Zum einen, dass es da diese brutale Vergewaltigungsszene gibt. Ich dachte ja, das wäre eher so Richtung Horror. War dann ganz entsetzt, dass es doch mehr oder weniger normales Drama, Thriller ist. Ich fand persönlich auch diese Vergewaltigungsszene jetzt nicht so, dass man unbedingt aufschreien müsste, oh, das ist jetzt ganz, ganz schlimm, weil du sagtest, da wäre der Aufruhr in USA so extrem gewesen, weil im Prinzip sieht man ja nichts außer ein paar wackelnde Tischbeine und denkt sich den Rest. Vielleicht denke ich da einfach nicht so viel und sehe nur wackelnde Tischbeine. Insgesamt ein nettes Setting. Ich habe nur den Piloten gesehen und auch noch nicht mehr, bin auch nicht zugekommen, obwohl ich, wie gesagt, mal Lust hätte weiterzugucken. Aber im Großen und Ganzen ist es ein sehr stimmiges Setting. Die Mutter nervt mich so ein bisschen, weil sie ihren Sohn halt immer hin und her zieht und vor ihrem Problem er wegrennt und nicht so richtig klar ist, warum sie das Hotel da nun aufnehmen. Was ich wiederum interessant finde, Norman Bates erscheint ja nachher später im Film Psycho auch nochmal, spielt eine ganz interessante Hauptrolle. Da vielleicht diesen Werdegang zu sehen, wie er dazu gekommen ist, überhaupt der zu sein, der er nachher ist. Was wieder, da das in der Jetztzeit ja spielt, nicht so ganz passt, also nur diese Anlehnung sind. Dann kommen wieder viele glückliche Zufälle, wie du schon gesagt hast, die Polizisten, die da auftauchen, dass sie die Leiche nicht mal einfach so entsorgen, und sondern so quer durch alles nochmal durch die Gegend tragen, dass Norman Bates dann gleich die hübschesten Mädels da an Land ziehen kann und irgendwie der Himmel auf Erden ist, obwohl...
Ja, das sollte man vielleicht noch, also er geht dann natürlich auch zur Schule, ist ja klar, er ist 17 Jahre alt und geht zur Bushaltestelle, die eigentlich mitten im Nirgendwo ist, und da kommen auf einmal 4 hübsche Teenager-Mädels, die aber, also normalerweise ist es ja in solchen Filmen oder Serien, wo Teenager involviert sind, meist so, dass die neuen ausgestoßen werden oder gehänselt oder wie auch immer oder einfach gar nicht beachtet. Und hier ist es tatsächlich so, dass die total, ja, auf ihn fliegen und Interesse zeigen und ach Mensch und hi, und dann kommt eine Freundin mit dem Auto vorbei, Mensch, willst du nicht auch bei uns mitfahren, anstatt mit dem dummen Bus zu fahren? Und das finde ich mal, also es ist wirklich was anderes, erfrischend, neu, gute Idee. Und er ist ja ein netter Typ. Man merkt ja dann auch, dass eine Mädchen ist dann sehr interessiert an ihm, und finde ich mal eine coole Sache, als immer nur dieses I, der Neue, und der muss jetzt gehänselt werden und sonstiges.
Hättest du auch gerne mal gehabt in deiner Schullaufbahn.
Was? Dass ich nicht gehänselt werde?
In dem Moment hat mein Unrealismus-Detektor ja zum ersten Mal schon angeschlagen. Also da habe ich gedacht, das geht doch nicht. Also ich meine, dass sie den jetzt nicht unbedingt fertig machen müssen, okay, aber dass er nun gleich, er steht da nur so, ah, da kommen gleich 4 nicht schlecht aussehende Mädels mit einem Auto, ja, und alle so, ah, habe ich da, ah, nee, hä? Oder? Das hätten sie doch ein bisschen irgendwie besser hinkriegen
können. Hat auch nicht gestört, also mich hat das nicht gestört.
Also ich habe ehrlich gesagt die ganze Zeit drauf gewartet, dass sie ihn verarschen, und das kam nicht. Und insofern war es halt irgendwie interessanter, als eben, dass sie ihn verarscht hätten. Ja, ich fand es auch ein bisschen unrealistisch, aber das hat, wie gesagt, auch mich nicht gestört. Also im Großen und Ganzen bleibt bei mir ein positiver Eindruck bei der Serie nach der ersten Folge hängen. Ob der ausreicht, weiterzuschauen, weiß ich nicht. Liegt aber auch so ein bisschen daran, dass ich momentan nicht so die Zeit habe, das weiterzuschauen. Alex, was hat dich denn nun besonders gereizt an Bates Motel?
Das Auto war sehr, sehr schön.
Nee. Der Strich 25-20?
Strich 8, natürlich Strich 8. Werkskennung W112. Egal. Auf jeden Fall, ja, das Setting war sehr, sehr schön. Und eines... Die ganze Geschichte, ja, man weiß halt, wo es irgendwo hinführt. Ne? Das ist halt der einzige Wermutstropfen an der ganzen Geschichte, dass man weiß, was passieren wird. Das ist ja einfach mal so, wie wenn man jetzt hier die Weihnachtsgeschichte verfilmt. Ne? Man weiß einfach, was hinten rauskommt. Das nimmt vielleicht bitte die Spannung weg. Aber ansonsten, die erste Folge war vielleicht nicht ganz so spannend. Aber ich glaube, dass die nächsten Folgen doch sehr, sehr gut werden, weil man dann ja am Ende auch diesen Cliffhanger hat und der dieses Buch da gefunden hat mit diesen verschiedenen komischen Bildern drin. Und dann wird er ja da auch auf die Idee kommen, dann in die Hotelzimmer da seine Löcher reinzubohren und da ein bisschen zu spannen. Und dieser Cliffhanger, der hat mich dann doch am Ende wieder ein bisschen mitgenommen und dann eigentlich doch mich dazu überwunden, dann doch mal weiter zu gucken. Also ich würde da mal reingucken, war das.
In dem Sinne bleibt cool, mir nur erstmal Konfuzius zu zitieren, Alex. Der Weg ist das Ziel. Insofern kommt es nicht darauf an, dass du weißt, wo du hin willst, sondern wahrscheinlich der Weg dahin. Das ist spannend.
Ja, trotzdem nimmt es irgendwo die Spannung weg. Aber du weißt einfach, wo es endet. Das ist einfach so. Und man merkt halt auch schon in der ganzen Erzählung, in der ersten Folge, dass der dann irgendwann seine Mutter auch mal hassen wird und die dann irgendwann mal um die Ecke bringt und ja.
Ja, stimmt. Also das ist da ja gut, das habe ich noch gar nicht, so habe ich es noch gar nicht ausgedacht oder mir vorgestellt. Erik, du hast es ja auch schon mal kurz anklingen lassen, bei dir gibt es so Realitätsradar, Warnmeldungen, die ausreichen zu sagen, nee, gucke ich nicht weiter oder ist nicht mein Ding oder wie sieht's aus?
Ja, also ich mag die Hitchcock-Filme eigentlich alle und Psycho ganz besonders, und das ist eigentlich so ein Lehrbuchfilm für Filmschaffende, und naja, ich fand die Stimmung ganz nett, als das begonnen hat, wie das so aufgebaut war. Mich hat es dann wirklich verloren, als dieser, ja, wir haben es ja jetzt nun schon verraten, da kann ich es ja sagen, als wir dann rausfinden, dass es in der Jetztzeit spielt. Das hat mich dann eigentlich in dem Moment verloren. Da dachte ich, okay, dann kann das ja nichts mehr viel mit dem Ursprünglichen zu tun haben. Die heißen zwar noch genauso, aber irgendwie hat das alles nicht mehr zusammengepasst. Und dazu kamen dann noch eben diese komischen Sachen, die irgendwie nicht so zusammengepasst haben. Und ach, ich weiß auch nicht. Also, ich weiß nicht. Also, ich bin ja auch mal direkt in dem Psycho-Haus gewesen. Das kann man in Universal Studios anschauen, das Original inklusive Hotel. Kann ich nur empfehlen, wenn ihr da mal seid. Dann gibt es auch noch viele andere Filmsets, die da so in der Nähe rundherum stehen. Auch die die Monsters hier, das Haus und sowas. Aber mit diesem Bates-Motel, die Stimmung war ganz nett, die erzeugt worden ist, so von der Art her, wie es gedreht ist. Aber das hat für mich nicht gereicht, um jetzt unbedingt zu sagen, oh, wie geht's denn jetzt weiter, ich muss unbedingt dranbleiben.
Na, wobei, das hat jetzt aber auch nicht den Anspruch, unbedingt ein faktendetailliertes Prequel von Psycho zu sein. Also die wollen ja dann schon irgendwie was anderes erzählen. Und jetzt ist es ja im Moment noch so, die Norman ist jetzt noch 17 und so, er wird jetzt nächstes Jahr anfangen, Leute zu killen. Also es geht schon noch so ein ganzes Stück weiter. Also ich finde es wirklich schön und mit hier Löcher in der Wand machen, was Alex vielleicht gesagt hat und so, was man jetzt auch eventuell erwartet, da es geht ja erstmal noch in eine ganz andere Richtung. Also in der zweiten Folge kommt dann noch der Bruder von Norman hinzu, der ein noch ganz anderes Verhältnis zur Mutter hat, was auch unglaublich gestört ist. Also ich finde es total gut. Ich gucke es gerne weiter. Mir macht das Spaß. Und was man vielleicht noch sagen sollten, die Hauptdarstellerin ist Vera Farmiga. Der Name sagt euch jetzt vielleicht nicht unbedingt was, aber die hat bei Up in the Air mitgespielt und hat Carlton Cuse auf Twitter gesagt, also sie und der Darsteller ist Norman Bates, Freddy Highmore, das waren die erste Wahl. Also die beiden wollten die als Darsteller auch unbedingt haben und waren unglaublich glücklich, als sie auch bekommen haben.
Ich finde, die beiden passen auch wirklich sehr gut. Die haben so ein leicht schräges Erscheinungsbild, das einfach super in dieses Setting reinpasst. Also, ihr seht, im Großen und Ganzen, den Piloten könnt ihr euch auf alle Fälle mal anschauen. Der lohnt sich mal, ja, irgendwie reinzugucken. Es wird in der ersten Staffel 10 Episoden geben und das Gute ist, ihr könnt euch auch quasi schon auf eine zweite Staffel freuen, denn es ist verlängert worden, es wird 2014 dann auch nochmal eine zweite Staffel geben. In welche Richtung sich das entwickelt, ist momentan natürlich noch nicht so ganz klar, ist noch offen. Aber Anne-Marie, du hast bis jetzt alle Verfügbaren gesehen, oder? Und immer noch gleich begeistert oder ist es langsam so ein bisschen am Abklingen?
Also mein Groll gegen Norma wird immer größer. Also das ist mal wieder so eine Serienfigur, die so viele Fehler macht oder so viele dumme Sachen und dann aber teilweise selbstgerecht ist und eigentlich ja den Norman nur für sich haben will. Also das ist, wie gesagt, keine normale Mutter-Sohn-Beziehung mehr. Und jetzt in der neuesten Folge ist er endlich mal ein bisschen ausgebrochen und das hat mein Herz dann doch erfreut. Und also ich gucke es auf jeden Fall weiter. Carlton Cuse hat übrigens mal geschrieben, dass, weil ja viele sagen, Mensch, die Mutter hier, zwinker, zwinker mit ihrem Sohn. Und er hat geschrieben, also es gibt eine Linie, die werden sie nicht überschreiten. Und da bin ich auch ganz froh drum, dass er das so klar gesagt hat. Und die 10 Folgen gucke ich jetzt auf jeden Fall.
Hat denn unsauriger Richard ein paar mehr sehen oder ist der nur so Rand? Randnotiz.
Nee, also der kommt schon öfter vor, jetzt in der neuesten Folge. Ja, also der hat jetzt keine 10 Minuten Screentime, aber den wollte er auch unbedingt haben und ansonsten sind aber keine anderen Lost-Leute geplant, erstmal.
Gut, dann kommen wir zur zweiten Serie des Podcasts und da betreten wir wieder meine Gefilde. Es ist eine Sitcom, hatte ich bereits schon gesagt. Es ist Seed und wer sich jetzt fragt, was das sein soll, ja, es ist quasi das Sperma nett ausgedrückt und das beschreibt diese Serie auch relativ gut. Nein, es ist nicht so unterirdisch grottiger Humor. Es ist zwar eine kanadische Serie, da weiß ja der geneigte Hörer, dass in Kanada relativ viele gute Serien rauskommen. Und ja, sie können auch Sitcom-Serien machen. Und der Hauptprotagonist Harry ist eigentlich ein relativ glücklich lebender Barkeeper, Bartender, der mit seinem Leben so relativ zufrieden ist, noch nicht besonders alt ist und aber hier und da mal in Geldnöte geraten ist. Und was macht der gestandene Mann? Der geht einfach mal zur Samenbank und verkauft sein teures Sperma. Das kann aber manchmal auch ein kleines Problem geben, denn wenn man einen neunmal klugen Sohn hat, der gerade 9 Jahre ist und irgendwie die Datenbank der Spermbank gehackt hat und plötzlich rauskriegt, wer denn sich hinter der Bezeichnung XC3000 befindet und dann noch vom Vater wieder abserviert wird und das dann online stellt, dann passiert Folgendes, wie es in dieser Serie ist. Plötzlich tauchen da Kinder auf in deinem Leben, die du eigentlich nicht kennst, zu denen du eigentlich auch rechtlich keine Beziehung hast, beziehungsweise aufnehmen musst, aber weil er so ein guter Kerl ist, der Harry, plötzlich in dem Leben seiner Kinder mit involviert ist. Das heißt, wir haben auf der einen Seite eben diesen William, 9 Jahre, super intelligent, der bei zwei Müttern aufwächst und die eben das Sperma von Harry benutzt haben, um diesen Sprössling ins zu bekommen. Dann haben wir Abby, die ist ein bisschen älter, die ist schon 15. Warum die beiden eigentlich der Samenspende genommen hatten, weiß ich jetzt gar nicht mehr. Jedenfalls sind es zwei karriereorientierte Persönlichkeiten, die aber so ein bisschen ja abgehoben da sind und aber trotzdem irgendwie auf ihre Art und Weise ganz sympathisch. Und dann passiert Folgendes, als er Harry mit seinem 9 Jahre alten Sohn im Bus fährt, gräbt er natürlich wieder eine an, die irgendwie plötzlich so Torschusspanik hat und eigentlich unbedingt ein Kind haben will und sich eigentlich kurzfristig dazu entschließt, mit ihm ein Date zu machen, nur um, wie gesagt, an das Sperma zu kommen, ist natürlich die billigste Art, wenn man ein Kind haben will, Anne-Marie, stimmt's? Muss man nicht zur Samenbank gehen? Nein, dann kann man einfach mal einen Kerl aufreißen und den flachlegen. Sie überlegt sich aber dann schlagartig anders, weil, ich weiß gar nicht warum, jedenfalls überlegt sie sich anders und geht dann doch zur Samenbank, sucht sich dort einen geeigneten Kandidaten raus. Harry hat natürlich dort ein bisschen seinen Lebenslauf geschönt, ein bisschen alles netter geschrieben und ja, wird dann plötzlich auch von ihm schwanger. Aber da sie ja nun wusste, wer diese Person ist, weil sie die ja schon früher kannte, taucht sie in der Bar dann auch wieder auf und am Ende hat er nicht nur 2 Kinder mehr oder weniger im Hals, sondern auch eine Schwangere, die nun ein bisschen von ihm betreut werden will. Und wie gesagt, Harry ist nett und macht das auch so. Das ist so dieses Grundsetting eigentlich der ersten Folge und da denkt man sich so auf der einen Seite, das kann ja irgendwie nicht so richtig lustig werden, aber die Tatsache, dass sich Harry nun in das Leben der Kinder mit einmischt, gibt Raum für immer neue Verwicklungen, Komplikationen und er ist halt mehr so ein Freigeist, kein Dummer, also doch ein relativ intelligenter, aber halt doch ziemlich faul und nicht so das klassische Bild eines erziehenden Vaters. So, 13 Folgen gibt es in der ersten Staffel. Ich habe bereits die ersten 10 gesehen. Ich mag die Serie also. Die ist was für mich, weil sie halt einfach sehr nett, sehr sympathisch rüberkommt und eben nicht immer nur dieses stereotype doofe Bild darstellt, sondern irgendwie diese Probleme, die mit Vaterschaft, mit Kindschaft, mit Kindern, die plötzlich merken, dass sie halt, wo der Vater halt ein anderes als von dem sie glaubten, was es da für Probleme mit gibt. Ich habe es sehr gemocht, war eine tolle Serie für mich, ist sehr kurzweilig und ich mag auch den Hauptdarsteller, den Hauptcharakter, dem Adam Corzine, früher noch nie gesehen, ist meiner Meinung nach auch sein erster Auftritt so im Filmbusiness, aber wer weiß das schon, wenn man in Kanada Schauspieler ist. 20 Minuten ist locker flockig durchgeguckt. Wie gesagt, 13 Episoden in der ersten Staffel wird es erstmal geben. Ob es eine zweite Staffel geben wird, ich weiß es nicht. Aber mir hat es sehr gut gefallen. Anne-Marie, ich weiß, dass du positiv überrascht warst. Du bist ja sonst ein großer Fan meiner Empfehlung, was Sitcoms angeht. Was hat dich besonders gereizt an der Folge oder an der Show?
An der Serie? Keine Ahnung. Also ich habe letzte Woche gedacht, ja komm, jetzt muss man nicht, dass wir auf letzte Minute gucken müssen. Erste Folge geguckt und wirklich die erste Folge ist ja nur so dieses Grundsetting erklären und ja, hier ist das Kind und dann, durch Zufall kommt gleich das zweite Kind. Also sie erklärt ja dann, dass dieser Junge das eben im Internet gepostet hat, welche Seriennummer der Vater ist. Und ach ja, und dann kommt gerade die andere und die wird gerade schwanger. Also dann gleich alles so in den ersten 20 Minuten erklärt, auch so wirklich für Dumme, die dann auch mitgucken können und alles verstehen. Und hast ja, komm, zweite Folge, hinterher geguckt. Und irgendwie, also wie schon, irgendwie sympathisch, gerade der Hauptdarsteller, so ein bisschen nicht dümmlich, aber also schon vom Intellekt her habe ich schon was drauf, aber eben ja noch so ein verschrobener Lockenkopf halt in einer Bar, bla bla bla. Und ist eigentlich super witzig. Also ich habe mich total kaputt gedacht. Ich finde die Figuren, alle anderen auch voll nett und es macht Spaß. Und ja, und plötzlich hatte ich auch 10 Folgen geguckt. Keine Ahnung, wie das passiert ist.
Ja, ich weiß halt, es ist halt dieses wirklich sympathische Setting. Und ich glaube, wie gesagt, so Sitcoms leben halt von ihren Schauspielern. Und der hat es irgendwie drauf. Also es ist halt nicht so, auf Teufel komm raus, irgendwie dümmlich, humoristisch. Obwohl Alex da wahrscheinlich das Gegenteil behaupten würde. Ne? Alex, dir hat es überhaupt nicht gefallen.
Oh, ich habe das überhaupt nicht Lust gefunden. Ich weiß nicht, ich fand das so dümmlich, so eine schöne, typische, dumme US-Comedy-Serie.
Aus Kanada?
Aus Kanada, richtig. Nee, aber also ich weiß auch nicht, das war mir einfach alles so doof und ich fand es einfach echt nicht lustig. Uninteressant, nicht lustig, auch unrealistisch, aber das ist ja bei Comedy ein bisschen zweitrangig, aber ich habe da einfach nichts Lustiges bei gesehen, habe mich da ein bisschen durchgequält, die 20 Minuten. Also schön, dass ihr es schön findet, aber wie gesagt, ich bin ja mal ein bisschen auf Kriegsfuß mit so Geschichten und das hat mich mal wieder bestätigt, dass ich da keine 10 Folgen gucken werde, so wie ihr. Von daher... Aber ist auch nicht schlimm.
Aber ich fand auch der ganze Cast irgendwie, die agieren auch irgendwie so schön miteinander. Also wir haben ja eben diese eine eher versnobte Mutter, Vater und die Tochter, die Anastasia, und dann das lesbische Paar mit dem Sohn, und dann steht er so mittendrin mit dieser neuen Frau, die natürlich nur eine Freundin ist, hat totaler Love Interest, und die gerade mit seinem Kind quasi schwanger ist, ohne geplant. Und dann hatte er noch diese seine Bar-Chefin.
Das ist auch sogar diese Irene, wo der eigentlich nicht so richtig weiß, was die eigentlich dort macht, weil die wirkt immer eher so, ja, sie wirkt eher so als die, die da eigentlich nur arbeitet und das nur macht, weil es ihr, ja, weil es nichts anderes gerade gibt. Das ist eine sehr interessante Konstellation.
Ja. Die hat auch immer einen lockeren Spruch auf der Lippe und also ich finde es echt total schön. Das ist jetzt so meine Hopsa, wo kommt die Serie denn her? Guilty Pleasure. Also da kann man auf jeden Fall reingucken. Die macht Spaß auf jeden Fall da.
Erik, wäre es denn was für dich von dem, was du jetzt so gehört hast?
Ich bin da jetzt nach euren Aussagen ein bisschen hin und her gerissen, ne?
Aber zweimal ja und zweimal Daumen hoch und einmal Daumen runter.
Ja, dann wäre ich ja wahrscheinlich auch dann, damit es demokratisch verteilt ist, hier einen Daumen nach unten geben. Nee, ich wäre vielleicht mal in die erste Folge mal reingucken oder so, klang ja ganz nett.
Gut, also erste Sitcom, wie gesagt, gibt es auch nicht viel zu reden. Einfach mal selber reingucken, ist wirklich ein interessantes Setting für die leichte Sitcoms, leichte Kost mögen, die so auf unserer Wellenlänge, also der von Annemarie und mir liegen, problemlos gucken. Wie gesagt, schaut man wirklich relativ zügig weg. Dann kommen wir zur zweiten Sitcom, könnte man fast sagen, des Podcasts. Und da haben wir ja schon länger mal drüber gesprochen, denn Lerchenberg oder wie Alex sagen würde, Lerchenberg, da dachten wir am Anfang ja, das wäre so ein Trailer-Witz von ZDF, die überhaupt nicht jemals verfilmt wird. Und siehe da, schlagartig war Lerchenberg verfügbar. Es gab dann alle vier Folgen in der Mediathek. Wir haben natürlich alles gesehen. Es gibt mittlerweile auch die DVD. Ich habe sie hier auch vorliegen. Aber wir werden natürlich hier in Fortsetzung folgt erstmal nur den Piloten, das Grundsetting besprechen. Und dann wird nächste Woche nochmal eine komplette Besprechung der ersten Staffel rauskommen. Sind ja nur vier Folgen. Zumindest reicht es, eine Kaufentscheidung zu treffen. Sollte man es kaufen oder nicht? Erik wird es uns vorstellen. Was ist denn das Grundsetting bei Lerchenberg eigentlich?
Das Grundsetting bei Lerchenberg ist eine fiktive, ja, Comedy-Serie, die sich in dem Umfeld des ZDF bewegt, auf dem Lerchenberg, wo ja das ZDF seinen Hauptsitz hat, seine Schaltzentrale für die weltweite Macht. Und wer solche Serien kennt wie 30 Rock oder sowas ähnliches, der weiß ungefähr, in welche Richtung das geht, weil bei 30 Rock spielt ja auch, wie der Name schon sagt, auf 30 Rockefeller Plaza, wo der NBC ihren Sitz hat. Und so ähnliches versucht hier das ZDF mit Lerchenberg. Uns wird eine junge Redakteurin vorgestellt, Sibylle, genannt Billy, gespielt von Eva Löbau. Sie ist Redakteurin und wollte eigentlich mal so gutes Fernsehen machen und hat da immer so ein bisschen so Anspruch. Und dann wird ihr halt in so einer typischen Redaktionskonferenz irgendwie Sascha Hehn vor die Nase gesetzt, mit dem sie dann was anfangen soll. Sie soll dann sein Comeback dort planen und der ist ja nun so völlig irgendwie so außen vor. Sie kennen ihn zwar vom Namen her, weil das einer der bekanntesten ZDF-Leute ist, kennt man ihn natürlich, aber so richtig was mit ihm anfangen konnte sie nicht.
Wobei man sagen muss, sie soll eigentlich für einen Fernsehfilm oder für eine Fernsehproduktion allgemein den Cast besetzen. Und hat so ein Audition-Tape von Sascha Hehn auf dem Tisch liegen und guckt sich das an und lacht dann eigentlich nur und schmeißt direkt in die Rundablage. Und dann bekommt sie quasi Sascha Hehn nochmal von ihrer Chefin aufs Auge gedrückt und dann fängt es eigentlich richtig an, Lerchenbergers, ne?
Genau. Na, ich wollte ja nicht jetzt nun alle Szenen hier, alle nee, Witze aber da.
Also, muss ja das Grundsetting, damit man weiß, Teil. In welchem Verhältnis die erstmal stehen.
Jedenfalls die Redaktionsleiterin Dr. Elisabeth Wolter hat eine, ja, so ein bisschen so eine Affäre mit Sascha Hehn. Und dann liegt ihr das natürlich auch am Herzen, dass er dort eine Rolle bekommt, dass er quasi wieder ein Comeback starten kann. Und sie drückt das ihrer Jungredakteurin mehr oder weniger auf, dass sie sich um ihn kümmern soll. Und darum geht es dann eigentlich auch in diesen 4 Folgen, die bis jetzt nur erschienen sind, dass die junge Redakteurin Billy irgendwie versuchen muss, ihn irgendwo unterzubringen. Sie freundet sich dann noch so ein bisschen mit ihm an und dann bekommt die Figur von Sascha Hehn auch noch so ein bisschen Tiefe. Also wir erfahren dann, wie es um ihn finanziell bestellt ist und und dann machen sie ganz lustige Sachen und versuchen sie irgendwie so eine Kochshow, so eine Weihnachtskochshow mit Kindern und weil das ja angeblich immer funktioniert und es geht natürlich alles total schief und dann sind einige Seitenhiebe drin gegen diesen bürokratischen ZDF-Apparat. Ich war relativ begeistert, als ich so die ersten 2 Folgen gesehen hatte. Die geht ja auch nur 20 Minuten jeweils, eine Episode dieser Serie. Und es gibt nur 4 Folgen. Finde ich persönlich jetzt ein bisschen schade. Und ich meine, letztens ging mal so ein Text im Internet rum, so nach dem Motto, ja, die Leute, die sagen, ja, ich zahle doch GEZ, ich möchte bitte was sehen, dass die irgendwie alle doof sind oder so. Finde ich gerade nicht, weil wenn schon doch mal was für jüngere Leute produziert wird oder ein bisschen was popkulturell relevant ist, dann könnte hier auch mal ruhig mal ein bisschen mehr getan werden als wirklich nur 4 Folgen, die irgendwie mal so ausgestrahlt werden auf irgendeinem ZDF Neo oder so, sondern da könnte wirklich ein bisschen mehr getan werden.
Das ist übrigens ein interessanter Punkt, den du gerade ansprichst. Jüngeres Publikum. Ich glaube, die Zielgruppe im ZDF ist grundsätzlich die des gehobenen Alters und ich hatte jetzt mit 1, 2 gesprochen, die dann meinten, die gucken sich diesen Sitcom, also Originalton war Sitcom-Scheiß, nicht an. Ich glaube, das ZDF ist da schon sehr experimentierfreudig und es ist eher Richtung junges Publikum, was ja nicht schlecht ist, weil irgendwann die Alten halt, ne, sich auch überlebt haben. Und da waren sie schon sehr selbstkritisch. Also ich habe im Vorfeld ein Interview gelesen zu der Serie an sich und Sascha Hehn, wie er überhaupt dazu kam. Und er meinte halt auch, am Anfang dachte er auch, sie würden ihn verarschen mit dem Drehbuch, dass das niemals, also real und existent ist. Aber ist es anders gekommen. Alex, wie hat dir denn da so die Grundidee von Lerchenberg gefallen?
Ja, die Grundidee hat mir sehr gut gefallen. Ich war auch, bitte unterbrech mich, wenn ich zu viel erzähle jetzt hier, auch sehr begeistert von der Serie und habe auch eigentlich alles am Stück weggeguckt, weil es ja so schön verfügbar war in der Mediathek. Und ich weiß auch nicht, was die Serie so richtig ausmacht, aber irgendwie hat sie dann doch einen mitgerissen. Es war extrem lustig. Der Sascha Hehn hat viele Punkte gewonnen, weil der sich ja auch selber so ein bisschen auf die Schippe genommen hat. Und das hat ein Einspiel so ein paar, ich kann den ja auch vorher nur so vom Hören sagen und man, ich kann den ja nicht so richtig irgendwoher. Und ja, wie gesagt, der spielt eigentlich, also den seine Rolle macht halt schon viel aus. Wenn der nicht dabei wäre, dann wäre es auch noch halb so lustig. Aber der hat es doch alles schon ziemlich gut dargestellt und weiß auch nicht so richtig, was einem da jetzt so dran gepackt hat. Aber auf jeden Fall ist die ziemlich kurzweilig lustig und die können da ruhig noch mehr drehen, obwohl ich aber glaube nicht, dass da mehr kommt.
Ann-Marie, was war für dich so der Faktor, wo du sagtest, deshalb gucke ich das?
Ich fand es auch sehr amüsant. Nicht so schenkelklopfermäßig, sondern wirklich, wo ich mich so in mich reingegrinst habe, vor mich hingekichert, was mir Spaß gemacht hat. Diese Absurditäten, die da. Oh, ich bin ja dann immer, gerade bei deutschen Sachen kann ich mich immer mehr reinfühlen und denke, so kann das wirklich sein. Und es hat mir Spaß gemacht. Ich mochte die Figuren, wobei die Figur der Billy, die hat diese Charaktereigenschaft, wo sie genau weiß, jemand anderes nimmt, erntet jetzt ihre Lorbeeren oder sie schiebt sie jetzt vor, obwohl sie das und das gar nicht gemacht hat, ist gar nicht ihre Schuld und sie nimmt das alles im Kauf. Sowas hasse ich ja, solche Leute. Und da war dann wieder dieser Reibungspunkt, worüber ich mich aufgeregt habe, was natürlich aber auch dazu führt, dass ich mich für eine Serie mehr interessiere, umso mehr ich mich in irgendwas reinsteige, sei es jetzt positiv oder negativ. Und hat mir gut gefallen. So kann nächstes Jahr gerne mehr kommen oder wann auch immer.
Was ich mir noch gewünscht hätte, wäre, dass da ein bisschen mehr Cameo-Auftritte drin sind. Also so wie bei 30 Rock, da läuft ja halt mal irgendwie ein bekannter Schauspieler durchs Bild oder so. Da hoffe ich mal, wenn sie jetzt noch ein paar Folgen drehen, dass es, wenn es ein bisschen bekannter ist, dass da vielleicht irgendwie noch ein paar bekanntere Leute, nicht nur ZDF-Leute, vielleicht da einfach mal rundherum laufen oder irgendwelche Rollen spielen, irgendwie einen Hausmeister spielen, irgendjemand total Bekanntes.
Also, ich weiß es nicht, ob es immer noch in der Mediathek verfügbar ist. Jedenfalls, ihr könnt es für, ich glaube, um die 10 Euro mittlerweile bei Amazon kaufen, habt dann die kompletten 4 Folgen auf DVD, das sind irgendwie 100 Minuten Spielzeit plus, und das ist eigentlich das Lustige, 60 Minuten Bonusmaterial nochmal, was auch nicht schlecht ist. Lohnt sich auf alle Fälle, also wer es nicht gesehen hat, live oder in der Mediathek. Der sollte da unbedingt mal zuschlagen. Ist schon wirklich eine nette Serie. Und der einzige Weg, das ZDF dazu zu bringen, eben noch mehr in dieser Art zu produzieren, beziehungsweise weiterhin so experimentierfreudig zu sein, ist eben zum einen einzuschalten, wenn es live kommt, zum anderen durch den DVD-Kauf zu zeigen, ja, das, was ihr macht, ist richtig. Dann kommen wir jetzt zur wirklich nun mehr letzten Serie des Podcasts. Und das wäre auch wieder eine, ja, wie es sich so trifft, die es auf DVD gibt. Aber Alex hat die im ZDF geguckt, glaube ich, erst vor kurzem. Oder wie bist du drauf gekommen?
Ja, richtig. Ich habe das im ZDF vor kurzem geguckt. Und zwar geht es jetzt um die schöne dänische Serie Kommissarin Lund. Das Verbrechen. Das wird was von Erik sein. Auf jeden Fall bin da durch Zufall, der reine Zufall hat an die Tür geklopft und gesagt, Mensch, guck doch heute Abend mal ZDF. Und habe gesagt, Mensch, das mache ich mal. Und dann habe ich ZDF eingeschaltet. Das war vor ein paar Wochen. Sonntags kam das um 22 Uhr.
Um 22 Uhr? Und da hast du das noch geguckt? Bis zum bitteren Ende?
Ja, ich bin ja da nicht so, ich brauche nicht mehr so viel Schlaf.
In deinem Alter, ja gut.
Ne, im Alter ist man ja auch mit weniger Schlaf zufrieden. Auf jeden Fall, jetzt mal Spaß beiseite. Die Serie, Kommissarin Lund, es war jetzt die dritte Staffel, die ich da gesehen hatte, ist aber nicht schlimm, man kann ruhig in der dritten Staffel einsteigen. Grob Setting, wie gesagt, die Hauptdarstellerin ist die Kommissarin Lund, die dänische Polizistin ist, in der Kriminalpolizistin, die ja Mordfälle unter anderem untersucht, also Schwerverbrechen untersucht. Kripo, sage ich mal, ne? Ist halt eine Kripo,
die Kriminalpolizei. Kripo. Gespielt wird die Kommissarin Lund von der interessanten Sophie Graboll, wobei die lustigen Dänen über dem A einen Kringel haben oder einen Kreis haben und das O aussieht wie ein Prozentzeichen.
Spielt wieder in der Hauptstadt Dänemark, in Kopenhagen. Und in dieser dritten Staffel geht es grob darum, dass halt eine Tochter eines Großindustriellen entführt wird und man halt da alles versucht, diese Entführung oder diesen Entführer zu fassen, die Tochter wieder zu bekommen. Und da gibt es also viele Verstrickungen innerhalb auch der Politik, des Ministerpräsidenten, der auch gerade sich im Wahlkampf befindet. Ja, ich will da auch nicht so viel erzählen. Also wie gesagt, es gibt da ziemlich tiefe Verstrickungen in der Politik, dann zu diesem Großindustriellen und der Entführer an sich hat dann auch noch da, wie ist da auch mit drin verworben und die Kommissarin Lund, die Hauptdarstellerin, da erfährt man auch ein bisschen was vom privaten Leben, also ist auch so ein bisschen ein privater Touch mit drin.
Das muss ich ja auch sagen, ich glaube, das kommt dann wahrscheinlich besser raus, ich habe auch nur den Piloten bis jetzt gesehen, kommt wahrscheinlich besser raus, wenn man erste und zweite Staffel auch gesehen hat, denn die wirkt in dem Piloten sehr dienstmüde sozusagen, will unbedingt auf irgendeine Position, so ein Sesselpuper-Sessel-Position versetzt werden. Und nun kommt ihr quasi auch ein neuer Gehilfe zur Seite und dieser Fall nochmal in die Quere.
Und Dumbo, das Segelohr, kommt da dann als neuer Partner. Der hatte schon sehr, sehr schöne Segelohren, der Kollege.
Und Alex, ich weiß nicht, ob du hast es schon länger her, bei mir ist es ja erst die Woche gewesen, der geschasste Mitarbeiter in der einen Firma hat ja bei Burgen mitgespielt und war da ja der am Anfang der amtierende Ministerpräsident.
Ah, oh, das will ich nicht mehr. Ja, naja, auf jeden Fall, ohne jetzt, das ist so das Grundsetting, also das will man nicht viel mehr erzählen, weil wer es sehen will, der muss sich schon selber da ein bisschen drum, da wird man die Spannung rausnehmen, wenn man jetzt zu viel noch erzählt. Auf jeden Fall, was hat mich so gepackt an der Serie? Ich habe sie wirklich damals auf ZDF durch Zufall. Also die bringen mal abends auf ZDF, sonntagsabends immer ganz gute Krimis. Da kann man ganz mal reingucken, wenn man den Tatort gesehen hat und sich wieder gelangweilt hat. Da kann man dann nochmal einen guten Krimi gucken. Auf jeden Fall hat das ZDF dann immer, das sind jetzt insgesamt sind das 8 Folgen a einer Stunde. Das heißt, ZDF hat immer Doppelfolge gebracht.
Nee,
immer
5 Folgen a 2 Stunden.
Oder 5, ja genau, so rum. Das heißt, es war bei ZDF über 5 Wochen gelaufen und immer 2 Stunden. Und ich habe halt so die erste Folge gesehen. Ich wusste gar nicht, was da eigentlich passierte, weil ich hatte gedacht, das sind verschiedene Fälle immer. Ich wusste nicht, dass es ein durchgehender Fall ist. Ich habe die ersten beiden Folgen gesehen und es war jetzt kein riesen Cliffhanger, der am Ende kommt, aber die Spannung haben die echt so extrem gut aufgebaut, dass du dann einfach weiter gucken willst, auch wenn es dann halt immer schon 12 abends ist und sonntags und du genau weißt, dass du nächsten Tag ein bisschen müde bist, aber irgendwie hast du das doch immer da durchgeguckt und es war extrem kurzweilig, das heißt, die Zeit ging sehr, sehr schnell vorbei, weil die dann auch immer den Spannungsbogen doch extrem gut oben gehalten haben, immer so kleine Puzzlestücke rausgelassen haben und gelöst haben. Und das ist eigentlich das Geheimnis von der Serie, dass du eigentlich dann immer ein Stückchen mehr erfährst und immer bei der Stange gehalten bleibst oder immer die Stange hochhältst, keine Ahnung, wie sie sagt, aber ihr wisst, was ich meine. Und immer, ja, dieser Spannungsbogen extrem weit oben gehalten wird und immer doch dieses typische dänische Format dabei ist, dass das doch irgendwo ruhig, aber doch spannend ist. Also es ist nicht so ein riesen Psycho-Gedöns-Krimi-Thriller, wie die Amerikaner das machen oder mit viel Action und sowas. Nee, es ist doch irgendwo doch dann ruhig.
Ja, richtig, Alex. Es ist halt eine spannende Geschichte bis zum Ende, die real erzählt wird. Also man nimmt jeden einzelnen Moment dieser Serie oder dieser Folge, in dem Fall bei mir, komplett authentisch ab. Es ist kein übersinnlicher Ermittler, der irgendwie wie beim Mentalist irgendwelche besonderen Fähigkeiten hat. Die ist nicht übertrieben hart. Es ist einfach ein plausibler, logischer Erzählstil.
Aber extrem spannend und das ist halt eine gute Mischung.
Das kann ich nur bestätigen, obwohl ich sagen muss, ich habe immer den Eindruck gehabt, wie gesagt, ich habe es auf DVD geguckt, dass diese 2 Stunden Filme eigentlich auch 2x1 Stunde ist. Also ich denke mal, das ist ähnlich wie bei, bei Borgen im Prinzip, dass du halt 10-mal eine Stunde guckst. Also auf DVD sind es immer, wie gesagt, 5 Spielfilme, jeweils eine DVD, wo man das dann schön durchgucken kann. Aber man merkt schon so, dass nach einer Stunde so Musik eingespielt wird, so eine Art Stillstand der Handlung kurz eintritt und es dann weitergeht. Und das, was du gerade gesagt hast, was so eine, ja, weiß ich nicht, wie sagt man denn, also diese skandinavischen Serien auszeichnet, ist wirklich so dieses nicht langweilig, aber doch in einem getrageneren, doch spannenden Setting rübergebracht wird. Und das ist bei Kommissarin Lund ebenfalls wieder der Fall. Was man ja dazu noch sagen sollte, Kommissarin Lund ist, glaube ich, auch das Vorbild für The Killing, denn der erste Fall von Kommissarin Lund ist auch so, also das ist in Echtzeit quasi jede Stunde, das geht glaube ich, müsst ihr umrechnen können, was sind 1000 Minuten in Stunden, also so lang spielt diese ganze Rahmenhandlung und du erfährst immer so ein Stückchen und aus unterschiedlichen Blickwinkeln und genauso ist es halt bei Kommissarin Lund der dritte Fall
Killing
auch.
Was, aber ein Tag immer eine Folge, nicht eine Stunde.
Ich dachte, aber wie gesagt, bei Kommissarin Lund, also Staffel 1 hat es bloß gelesen, ich habe es auch noch nicht geguckt, ist es auch so, dass es halt so nach und nach, also wirklich in Echtzeit rüberkommt. Also mich hat es auch gepackt, wie Alex schon gesagt hat, es war jetzt nicht das Problem, dass man hier in dem Fall, wie gesagt, mit der dritten Staffel einsteigt, da sie wirklich für sich genommen autark sind. Ich glaube schon, wenn man, wie gesagt, die anderen Sachen vorher geguckt hat, dass da noch so ein paar Kleinigkeiten sind, die man dann da aufnehmen kann, wo quasi das dann so ein Benefit für die treuen Zuschauer ist. Annemarie, wäre denn so Kommissarin Lund auch was für dich oder ist das wie für Erik so ein bisschen ein rotes Tuch, skandinavische Serien zu ruhig erzählt oder wäre das ja vom Setting her, von der Rahmenhandlung eine interessante für dich?
Auf jeden Fall würde ich das gucken. Also ich habe es nicht gesehen, hatte es mir aber schon länger vorgenommen, wusste auch, dass man da das staffelweise theoretisch schauen kann, denn meine Eltern gucken das immer. Also sonntags 22 Uhr ZDF, wie Alex das gerade schon sagte, da lief immer oder läuft immer Lund, wenn ich das mal so mitkriege. Oder als ich den Englisch Homeland schmackhaft machen wollte, das auf Sat.1 sonntags lief, da haben sie, glaube ich, die erste Folge geguckt und dann ging aber die dritte Staffel Lund weiter und da wurde das vorgezogen. Also die sind da große Fans, die mögen das. Da könnte ich denen eigentlich auch mal The Killing andrehen, wenn das ja quasi als Vorlage dient.
Ich denke schon. Also du hast ein prima Weihnachtsgeschenk dann. Kannst du ja auf DVD ja, und schickst das
genau.
mal.
Genau. Ich habe gerade mal kurz gegoogelt, Kommissarin Lund, da kam irgendwie, dass jetzt wohl die dritte Staffel auch die letzte war und habe aber schon in einem Satz stand da mitten da, was da jetzt im Finale passiert ist.
Ja,
voll uncool.
Das ist schade. Also wenn du das gelesen hast, dann ist es wirklich blöd jetzt.
Ja.
Aber sei es nicht, weil ich weiß
schöner,
es noch nicht.
Nee, aber es ist ein schöner Abschluss. Also es macht gut Sinn, dass das die letzte Staffel war.
Ja, klingt doch cool.
Erik, naja. Von dem, was wir jetzt gesagt haben, lockt es dich so halbwegs in dem Ofen vor oder eher dann doch nicht?
Nee, reizt mich gar nicht.
Du bist eher so der, es muss halt mindestens 180 Beats pro Minute nach vorne getrieben werden.
Nee, das nicht. Also ich habe ja auch hier diese ganzen Stieg Larsson Sachen geschaut, hier Verblendung, Vergebung, Verdammnis hier, das ging ja auch ewig lang, aber es sind halt Filme. Aber jetzt so eine mit Kommissar und ach und ach, ja, Tatort stehe ich auch nicht so drauf. Also solche Sachen sind irgendwie nichts für mich.
Ist halt auch eine Frage des Geschmacks. Also, Kommissarin Lund zumindest, Anne-Marie ist jetzt mal eine halbe Stimme positiv, 2,5 gegen 1. Einfach mal reinschauen, wie gesagt, ist ja verfügbar und dann könnt ihr entscheiden. Was ich ein bisschen schade finde, zumindest habe ich sie nicht gefunden auf meiner DVD, da gibt es nicht die Original-Tonspur. Nicht, dass ich die verstehen würde, aber es ist immer mal interessant, da reinzugucken. Aber ich denke einfach lizenztechnisch, ist das etwas günstiger ohne. Aber ansonsten, ohne großen Schnickschnack, kann man, ja, wäre im Prinzip an 5 Tagen durchgeschaut. Ich weiß gar nicht, was die kostet. Lohnt sich auf alle Fälle. Nun aber, weil es einige Hörer immer mal eingefordert haben, eine Retro-Serie nochmal die guten alten Zeiten wieder aufleben lassen. Und diesmal schlägt es uns zurück in das Jahr 1989, ist noch älter, nicht 98, sondern 89 sogar. Und ich habe die Serie ausgesucht und aus einem ganz bestimmten Grund, denn allein deswegen, weil Neil Patrick Harris dort mitgespielt hat und da müssten schon die Alarmglocken für alle Serienfans angehen. Es ist nämlich Doogie Howser MD. Ich muss sagen, damals habe ich es eigentlich, ich weiß gar nicht, nie wirklich am Stück geguckt oder beziehungsweise richtig bewusst geguckt. Erik, hast du es bewusst geguckt eigentlich für dich oder wie war das damals so am Rande mehr?
Also ich habe es 89 habe ich es nicht geschaut, weil wir haben 1990 haben wir damals so eine Gemeinschaftsantennenanlage damals gebaut. Da mussten noch alle irgendwie mithelfen da in unserem Viertel. Und da hatten wir dann erst Pro7 und das lief ja auf Pro7. Und dann haben in meiner Klasse auf dem Gymnasium haben das einige geschaut und da bin ich irgendwie erst dazugekommen. Ja, also regelmäßig, weiß ich nicht, es lief halt irgendwie relativ oft und zu so einer Zeit, wo man es gucken konnte, ich weiß auch nicht mehr genau wann. Auf jeden Fall waren dann so Nachmittag, Sat.1 war eigentlich gesetzt mit Star Trek, Next Generation und irgendwie kam da davor oder danach auf Pro7, sodass man eigentlich so ein Lead-In hatte. Ich glaube, es kam vorher irgendwie auf Pro7, hast du erst das geguckt und dann hast du rübergeschaltet auf Sat.1 und konntest dann Star Trek gucken.
Wie gesagt, ich habe es damals ja nicht geguckt und da dachte ich mir, ja gut, ich mag Neil Patrick Harris, guckst du auch mal hier rein und ich muss sagen, mit Abstrichen. Also,
ja, die ist natürlich schlecht gealtert, die Serie.
Genau, das ist das Problem. Also, du hast also Fernsehbild im wahrsten Sinne des Wortes, wie ist das normal? Dieses
4:3.
4:3. Dann auch auf der DVD ein sehr, also glaubst, du hast mit deinem LCD-Plasma was oder Teufel was, wirklich eine alte Glotze vor dir. Und auch von der Handlung. Also es ist halt als Comedy-Drama beschrieben, aber für mich ist das eher so ein bisschen Jugend. Unterhaltung, also in einer Art Serie auf geschickte Art und Weise. Ich sage euch mal kurz, worum es geht. Doogie Howser MD ist der jüngste Arzt quasi aller Zeiten. Der ist mit 16 dort schon Arzt geworden. In der Pilotfolge ist es halt auch so, er macht gerade seinen Führerschein und dann sieht man so, er fährt so lang. Das Setting ist halt, du weißt halt nicht, dass er Arzt ist. Er fährt dort so lang. Plötzlich sieht er dort irgendeinen Unfall. Er eigentlich die ganze Zeit so ganz aufgeregt. Ja, Fahrschule kennt sicherlich jeder, der schon Fahrschule gemacht hat. Ist so eine doch so angespannte Situation. Und plötzlich gibt er Gas, fährt Richtung Unfallort und gibt dann allen dort rumstehenden Anweisungen. Und du fragst dich so, was soll das? Was macht er jetzt da eigentlich? Und dann stellt sich heraus, ja, er ist eigentlich schon Arzt und arbeitet auch schon, lebt bei seinen Eltern noch zu Hause, logischerweise. Und das ist auch so dieses Grundsetting der ersten Handlung. Und wie gesagt, ich habe jetzt 2, 3 geguckt mittlerweile. Hat schon eine gewisse Sogwirkung, auch immer noch. Aber die Qualität ist halt nicht mehr die, wie es früher mal war. Aber es ist halt trotzdem noch ganz interessant. Und deswegen gucke ich es auch noch ein bisschen weiter. Ich habe die DVD einmal da. Es sind kleine, nette Episödchen, die sich da so entspannen oder entspinnen. Und war zu seiner Zeit ja auch unheimlich erfolgreich. Und weil auch in der letzten Ausgabe von Fortsetzung folgt, ist jemand angesprochen, hatte nicht letzte Ausgabe, einer der letzten, nämlich dieses
Monday Mornings.
Da hat ja auch der David E. Kelly Regie oder hat es mit kreiert. Und Doogie Howser hat nämlich auch jene David E. Kelly mitgemacht. Und also wer auch diese Art und Weise, wie es geschrieben wird, mag, der sollte da auch mal reingucken, weil er ist quasi da mit der Erschaffer der Show. Was interessant ist, ich bin immer mal so einer, der dann diese Nebencharaktere nachgoogelt, um zu sehen, was denn aus denen geworden ist, weil Neil Patrick Harris ist der Einzige, den man jetzt auch mal bewusst wirklich kennt. Die Mutter kennt man, glaube ich, auch noch, Belinda Montgomery. Also vom Aussehen kam die mir zumindest bekannt vor. Aber sein bester Freund, Vinnie Vincent, toll gespielt, ist so ein, ja, weiß ich nicht, also wie alt, der ist wahrscheinlich genauso 16 ungefähr, hat so einen italienischen, also so dieser italienische Mafia-Typ Und genau das spielt er nämlich jetzt. Er spielt bei den Sopranos auch mit, also ist dort einer der Hauptcharaktere. Ist eine wirklich interessante Kombination, einfach mal zu gucken, wie so, ja, aus der damaligen Zeit junge Schauspieler plötzlich wieder in aktuellen auftreten und eigentlich genau in den Rollen, wo man sagt, da hätte man sie als Jugendschauspieler auch schon gesehen, ebenso dieser in Anführungszeichen Mafia-Boss. Fand ich echt super gemacht. Die Sopranos, ja auch eine bereits abgeschlossene Show, die wir nie besprochen hatten. Erik, hast du die Sopranos eigentlich gesehen komplett oder?
Ja, selbstverständlich. Also es war schon eine Weile her und ich bin ja gerade immer noch dabei, so einen Rerun zu machen. Da bin ich irgendwie in der Mitte von der zweiten Staffel, weil man vergisst doch ziemlich viel und aber es gibt ja jetzt mittlerweile eine richtig gute Blu-ray und da haben sie die auch wahrscheinlich nochmal remastered. Also das, die Variante, die ich vorher hatte, das war auf DVD, das sah schon nicht gut aus. Also da hatten sie auch, es war noch 4:3 Format und das haben sie jetzt irgendwie nochmal neu abgetastet, haben es natürlich oben und unten dadurch beschnitten, das Bild, aber du hast eine richtig knackige Auflösung, schöne Farben auf Blu-ray und kann ich empfehlen. Ist natürlich jetzt im Vergleich zu den aktuelleren Serien, ist es ein bisschen ruhiger erzählt. Also es ist nicht mehr so diese schnelle Pace, die wir teilweise jetzt bei den aktuellen Serien haben. Aber nochmal zu Dougie Hauser. Ich habe gerade nochmal nachgeschaut. Also ab 91 lief das auf Pro7. Also habe ich mich um ein Jahr etwas getäuscht in meiner Erinnerung. Genau. Und was halt das Interessante war, dass er natürlich auch so dieses ganze Thema mit Erwachsenwerden da trotzdem mitmacht. Er ist zwar so ein Wunderkind und hat eben dieses fotografische Gedächtnis, fast wie der Typ bei Suits, ne? Und hat dadurch eben diese Stelle da bekommen in dem Krankenhaus und Medizinstudium relativ schnell abgeschlossen. Was übrigens auch damit zusammenhängt, dass der Howard Zucker, der auch mit, ich glaube, produziert hat, das basiert so ein bisschen mit auf dem seinen eigenen Erfahrungen, denn der hat schon mit 22 Jahren als Arzt praktiziert und da hat er halt seine Figur hier noch ein bisschen jünger gemacht.
Noch ein bisschen kritischer sozusagen.
Und der läuft natürlich hier genau in das ganze Thema Pubertät rein und Erwachsenwerden und das natürlich in dem Umfeld von lauter Erwachsenen. Und das ist natürlich interessant. Und am Ende von jeder Folge hat er halt so eine Art Tagebuch, was er dann halt selber führt, wo er das nochmal so Revue passieren lässt.
In so einem alten, also es gab Zeiten, Hörer da draußen, also gut, unsere Hörer sind wahrscheinlich eh per se schon ein Tick älter, aber es gab Zeiten, wo ein Computermonitor, ein PC-Monitor nur zwei Farben hatte. In dem Fall ist es halt blau und weiß. Und es wird
oder nur eine Farbe, halt nur weiß.
Ja,
oder grün.
Es ist grünstichig, genau. Es wirkte wie so ein bisschen so eine Umgebung, sagen wir mal, von so einem Basic oder so ein C64, was es nicht ist, aber so wirkt es ein bisschen. Und auch die DVD, das haben sie wieder ganz nett gemacht, hat genau so ein Auswahlmenü, wie so früher bei dem alten C64, wenn du so Programme geladen hast. Das ist ganz nett. Wie gesagt, mit Abstrichen, ich werde es auf alle Fälle gucken, weil ich mag das irgendwie, so ältere Schauspieler zu sehen, denn Neil Patrick Harris war zu der Zeit, als das gedreht worden ist, auch 16, also genau wie seine Rolle im Prinzip. Ich finde es immer spannend zu sehen, wie viel man von dem jetzigen aktuellen Schauspieler, zum Beispiel Neil Patrick Harris, in dieser Figur noch sieht und momentan fällt es mir schwer, den Barney drin zu sehen einfach. Aber es ist halt trotzdem, also man merkt schon, wenn er manchmal so schmunzelt oder wenn er bestimmte Gesten ja hat, dann dass es eben dieses Setting ist. Also es ist schon cool gemacht und für alle Fans von Neil Patrick Harris einfach mal Dougie Hauser, MD, ist wirklich ein echter Kauftipp. Hier kann man wirklich mal zuschlagen, wenn man den jungen Neil Patrick Harris nochmal sehen will. Wie gesagt, mit den Abstrichen, dass es schon eine etwas ältere Serie ist, die aber nicht desto trotz unheimlich viel Spaß macht.
Es ist natürlich so, Dougie Hauser, wer da jetzt mal reinschaut, das sieht schon ziemlich cheesy aus, um es mal ganz auf den Punkt zu bringen. Aber Dougie Hauser hat wirklich sehr, sehr viele popkulturelle Einflüsse verbreitet. Also wer so ein bisschen Serien schaut, wird, wenn er Dougie Hauser kennt, das in sehr vielen anderen Serien wiederfinden. Also das war dann bei Friends, wurde das öfters mal aufgegriffen. Und selbst heute bei aktuellen Serien wird noch irgendwie gesagt, irgendwie, ja, Dougie oder so, oder sei kein Dougie oder irgend sowas. Damit wird halt jemand gemeint, der irgendwie so altklug ist, der eigentlich viel zu jung ist für das, was er da an Erfahrungen verbreiten will. Und da sind halt auch viele andere Dinge noch, die heutzutage immer wieder aufgegriffen werden. Selbst natürlich Neil Patrick Harris, der sich ja meines Erachtens, ich weiß nicht, ob er sich, wie er mit seiner Vergangenheit da klarkommt als Dougie Hauser, aber zum Beispiel bei Harold and Kumar in den drei Filmen spielt er ja sich selbst. Er spielt ja Neil Patrick Harris und er wird halt immer angesprochen auf seine Dougie Hauser-Rolle und ja, nimmt das eigentlich ganz selbstironisch und das finde ich eigentlich ganz charmant. Es gibt ja andere Schauspieler, die Kinderrollen hatten, die damit überhaupt nicht mehr identifiziert werden wollen und das finde ich eigentlich ganz charmant, wie er damit umgeht.
Also allein aus dem Grund lohnt sich das schon mal reinzugucken. Die Preise variieren so von 29 Euro bis 23 Euro. Für eine neue DVD-Box. Ihr kriegt natürlich auch eine Menge an Spielzeit sozusagen. Das sind 650 Minuten. Das, glaube ich, sind 22 oder 24 Folgen. Das ist eine volle Season insgesamt. Gab es dann, glaube ich, wohl 4 Season, also 96 Folgen insgesamt. Genau das, was du gerade gesagt hast mit diesem Doogie als Ausdruck, als eigenen selbstständigen Ausdruck, kam halt dann nach dieser Show. Also allein deswegen ist es schon mal interessant, so reinzugucken. Und auch diese Art und Weise, wie früher so ein Drama, so eine Sitcom gemacht worden ist, ist halt komplett von dem, was es heute so gibt, verschieden. Und man muss sich halt darauf einstellen, es ist eine andere Art und Weise zu erzählen. Es sieht schon älter aus, aber es ist trotzdem eine Show, die wirklich Spaß macht. Also wo man wirklich mal reingucken kann. Wenn man Fan von Neil Patrick Harris oder Max Casella ist, dann sollte da echt mal reingucken. Also, dann war's das. Ich hoffe, es ist auch was für euch dabei gewesen. Und in diesem Sinne verabschiede ich mich und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Tschüss.
Auf Wiedersehen, Wiedersehen. Also Running Gag dieses Mal, kann man doch mal machen.
Ja, kann man doch machen.
Kann man mal machen, doch.
Auf Wiedersehen.
Tschüss.
Tschüss.
Wiedersehen, Wiedersehen, Wiedersehen.
www.fortsetzungfolgt.net Wir haben wieder ein paar nette Serien ausgesucht für euch, die ihr... warte, muss ich das Dokument laden, weil ich neu gestartet habe. Ich
könnte und Folgen, Serien und
Folgen. Uns einfach, was dem erst dabei ist.
Aber ich muss hier trotzdem... Also... Ja, unsere... Wie hieß sie eigentlich nochmal? Wie heißt der weibliche Hauptdarsteller? Nicht die Connie Britton,
sondern... Connie Britton?
Nee, die andere.
Hayden Panettiere. Was ich außerdem nicht mehr guck. Gähnt hier jemand?
Achso, Entschuldigung, ich muss keine Taste mehr zu drücken. Das tut mir aber jetzt leid, das war natürlich nicht an dir jetzt gelegen, Annemarie.
Ah, ich weiß. Es war die harte Vorbereitungszeit jetzt.
Absolut, ich habe das Falsche geguckt wieder, aber das sagst du erzähl ich nachher vielleicht mal.
Ja, im Piloten kommt es dann zu einer einschneidenden Begegnung. Also gleich zunächst, als die beiden dort am Motel ankommen, treffen wir auf einen, wie heißt der? Das wäre jetzt eine gute Frage.
Meinst du dieser Typ, der da rumschleicht?
Ja.
Der sich als der vorhergehende Besitzer outet von diesem, genau. Ja, weil das ist ja eine Zwangsversteigerung gegangen, das ganze Ding. Und
genau, sie hat sie jetzt nicht für 5 Millionen gekauft. Recurring. Ist ja nicht mein Kass.
Ist doch egal, wie der heißt.
Okay, also im Piloten. Ach hier, warte. Summers. Keith Summers, genau. Also schneid das mal irgendwie.
Ich war relativ begeistert, als ich so die ersten 2 Folgen gesehen hatte. Ja, ich soll
das Grundsetting machen.
Ja, dann mache ich halt das Grundsetting. Entschuldigen's nur.
Ja, Mensch, schreiten Sie mal hier nicht.
Nee, na, ich sag's noch am Anfang.
Lärschnügel,
ja. Die ganze Serie. Wir machen das gleich weiter, aber erstmal den Punkt nur Pilot bzw. Grundsetting.
Naja, es sind doch nur 4 Folgen. Ist doch so kurz. Das ist doch bei anderen Serien 1 Pilot, 4 Folgen.
Also, das soll es erstmal zum...
Was?
Was? Ja? Erzähl du nochmal.
Was? Darf ich noch? Haben wir noch ein paar Minuten übrig?
Hatte ich heute eigentlich auch noch geplant, aber irgendwie ging mein Nachmittagsschläfchen zu lange und habe ich das erst mal verplant.
Wir probieren nachher mal, Erik, wir probieren nachher nochmal kurz das... Also, nehmen das noch kurz auf jetzt und dann probieren wir nochmal...
Wir machen noch bis 12 heute, ne?
Nein, dieses...
Die Nacht ist noch jung.